Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Mühring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zu unserem Podcast im Dezember 2024. Hallo Herr Mühring.
Moin Frau Ahrens.
Was für ein Monat liegt da hinter uns? US-Wahlen mit nicht ganz unerwartetem Ausgang und dann quasi zeitgleich das Ende der Ampelkoalition. Sicherlich werden wir uns hier im Podcast noch mit den Auswirkungen der US-Wahl auf die globale Gasversorgung beschäftigen. Aber heute sollen, oder besser müssen, die Konsequenzen der Regierungskrise im Mittelpunkt stehen. Wir wollen dabei nicht zurückschauen und uns auf die Suche nach Schuldigen machen. Im Energieupdate geht es uns ja mehr um die Realitäten von Transformation, Klimaschutz und Energieversorgung. Also, was sind die Konsequenzen für diese zentralen Herausforderungen unserer Gesellschaft? Ist das möglicherweise vielleicht sogar eine Chance für die neue Regierung, wie auch immer diese aussieht? Aber zu Beginn mal folgender Punkt, Herr Mühring. Jetzt schalten ja wieder alle auf Wahlkampfmodus und wir erleben erstmal Stillstand bei der Gesetzgebung, oder sehe ich das falsch?
Ja, Frau, und das sind ja gleich mehrere Fragen. Fangen wir mal an. Also ja, wir sind letztlich seit dem Ampelaus am 6.11. im Wahlkampf. Einige, ehrlich gesagt, offenbar schon vorher. Das ist klar und sollte uns als demokratische Realität im Ergebnis auch nicht überraschen. Ja? Was das für die laufenden Gesetzgebungsverfahren bedeutet, ist die eigentlich spannende Thematik. Wichtig zu wissen ist meiner Ansicht nach, dass alle Gesetzgebungsverfahren, die in einer Legislaturperiode nicht beendet sind, in der neuen Legislatur wieder auf Null gesetzt sind. Regierung und Parlament beginnen mit einem weißen Blatt Papier. Und wir ahnen, dass die Dinge, die jetzt nicht mehr passieren, für viele, viele Monate liegen bleiben oder vielleicht auch gar nicht mehr angefasst werden.
Das wäre ja dann aber für eine neue Regierung auch eine echte Chance, oder?
Ja, abstrakt sicherlich richtig. Hängt natürlich auch davon ab, wie eine neue Regierung das Ganze angeht. Aber die aktuell äußerst schwierige Situation in Deutschland macht es sicherlich erforderlich, mit brutaler Offenheit auf den Tisch zu legen, wo wir Handlungsbedarf haben.
Dann lassen Sie uns das mal konkret machen. Was meinen Sie damit?
Also in Politrhetorik bietet sich da die Vokabel Perfect Storm an. Ja? Schaut man auf die Situation der Transformation und ihre Perspektive, haben sich in den vergangenen Jahren zentrale Randbedingungen sehr zum Nachteil entwickelt. Ja? Unsere Wirtschaft ist in großen Schwierigkeiten. Das Bruttosozialprodukt Deutschlands stagniert. Im europäischen Vergleich sind wir auf den hinteren Plätzen. Hohe Energiepreise sorgen bei großen Industriezweigen zum schleichenden Ausstieg aus Deutschland. Ganze Industriezweige kämpfen hier ums Überleben, was die Aktivitäten in Deutschland angeht. Und das bedeutet natürlich auch, viele hochwertige Arbeitsplätze werden dabei unweigerlich verloren gehen.
Aber ist das dann alles die Schuld der Bundesregierung?
Na, Frau Ahrens, das ist ja hier keine Talkshow. Ja? Also mich interessieren die Ursachen, weniger die Suche nach den Schuldigen. Nehmen wir nur ein paar Beispiele. Wesentliche Ursache für die hochkritische Situation in der deutschen Großindustrie, also nehmen wir Chemie oder Stahl, sind Energiepreise, die uns die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettbewerb genommen haben. Und das ist eine klare Folge des Ukraine-Krieges. Ja? Europas Zugang zu russischem Erdgas ist weg und dieses Gas hatte die Preise für Gas und in der Konsequenz auch für Strom über viele Jahre vergleichsweise tief gehalten. Bei der Automobilindustrie liegen die Ursachen sicher tiefer. Kann Deutschland in einem globalen Strukturwandel mithalten? Darum geht's da. Kurz, unsere Volkswirtschaft wäre auch ohne die Transformationsbemühungen bezüglich Energieerzeugung und Klimaschutz in einem sehr schwierigen Fahrwasser.
Und wie sieht es mit der Transformation und den Klimaschutzbemühungen aus?
Das ist für mich der zweite wichtige Block der Analyse. Wer sich die wichtigste Kennzahl für den Klimaschutz in Deutschland anschaut, der muss eigentlich erschrocken sein. Die Klimaziele für 2030 sind realistischerweise außer Reichweite. Es sei denn, wir geraten in eine brutale Abwärtsspirale in Sachen Deindustrialisierung. Aber das ist nur sicher das Letzte, was wir wollen.
Aber wir tun doch alles oder zumindest sehr viel für die Reduzierung der CO2-Emissionen.
Ja, es ist viel unternommen worden. Aber das hat nur in wenigen Fällen wirklich auf die Reduzierung der CO2-Emissionen eingezahlt. Das müssen wir auch sehen. Also im Strommarkt ist natürlich sehr viel geschehen. Über 60% Erneuerbare im Strommix sprechen eine klare Sprache. Wer dann aber ganz hart auf den Strommarkt schaut, der stellt fest, zum einen ist der Strommarkt nur mit 20% am deutschen Energieverbrauch beteiligt Und wer die deutsche CO2-Bilanz im Auge hat, der muss also sehr viel breiter schauen. Ja? Und zum Zweiten, bei allen Erfolgen im Strommarkt, in Teilen wurde eine CO2-freie Option, nämlich die Atomkraft, durch eine andere, nämlich die Erneuerbaren, ersetzt. Ja? Also für die CO2-Bilanz wurde insofern eigentlich gar nicht viel erreicht.
Wollen Sie damit jetzt die Atomdebatte wieder aufmachen, Herr Möhring?
Nee, das ist gar nicht mein Punkt. Ich bin bei der Bestandsaufnahme. Fakt ist, dass der Umbau der Stromversorgung noch große, große Aufgaben bereithält. Ja, also nicht nur der weitere Ausbau der Erneuerbaren, sondern auch Stichwort Netze, Stichwort grüner Wasserstoff. Das ist aber, glaube ich, politisch und volkswirtschaftlich verstanden. Wie teuer die vollständige Dekarbonisierung dann wird, das ist eine weitere Frage.
Sie erwähnen, dass der Strommarkt nur 20% des Energieverbrauchs ausmacht. Wie sieht die CO2-Bilanz denn bei den übrigen Verbrauchssektoren, also im Transport- und Wärmesektor, aber auch bei der Industrie aus?
Hier sind noch richtig große Schritte zu gehen. Und diese Bereiche sind auch die Ursache dafür, dass die CO2-Ziele für 2030, wie es aussieht, außer Reichweite sind. Also, und nur am Rande erwähnt jetzt, das ist jetzt hier nicht meine persönliche Einschätzung, sondern schauen Sie sich einfach den jüngsten Monitoring-Bericht der Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring an. Die ist von der Bundesregierung eingesetzt. Ja, die geht genau in die gleiche Richtung. Insbesondere, wenn ich ein bisschen Detail da geben darf, insbesondere im Wärmesektor sind wir ja erst am Anfang. Ja, und dieser Wärmesektor, der macht mehr als die Hälfte der Energie, die in Deutschland verbraucht wird, aus. Ja, wenn man die Prozesswärme der Industrie mit einbezieht. Wo sollen in den kommenden 6 Jahren die großen Schritte zur CO2-Reduzierung in diesem Wärmemarkt herkommen? Das ist wirklich kein Selbstgänger. Die Debatte zum Heizungsgesetz, die will ich jetzt mal komplett außen vor lassen.
Heißt für die Bestandsaufnahme, die Wirtschaft schwächelt massiv und die Klimaschutzziele sind außer Reichweite. Richtig zusammengefasst?
Ja, in der Grobheit ja. Und was mich noch mehr besorgt beinahe, ist, ich sehe auch nicht die positive Perspektive. Wir haben hier nicht einfach eine Konjunkturdelle, die man mit Wegducken und Weitermachen übersteht. Ja, also keep calm and carry on, das ist gar nicht die Lösung. Der Grund für die voranschreitende Deindustrialisierung ist ja nicht der aktuell hohe Energiepreis, sondern insbesondere die tiefe Sorge, dass sich diese Situation nicht wieder verbessert. Wenn man dann genau hinschaut, der Bundesrechnungshof, der wies neulich unter anderem darauf hin, dass rund 460 Milliarden Euro in die Strominfrastruktur investiert werden müssen. Ja, die müssen doch auch bezahlt werden.
Aber da gibt es doch längst Diskussionen zur Frage nach einer Reduzierung von Netzentgelten für die großen Stromverbraucher.
Absolut, und die muss auch geführt werden. Volkswirtschaftlich gilt, es muss trotzdem jemand bezahlen. Einfach im Wege von Subventionierung vorzugehen, ist übrigens auch rechtlich gar nicht trivial. Nicht? Da gibt es EU-Beihilfevorschriften, damit hier der Wettbewerb in der EU nicht beeinträchtigt wird durch Subventionen in deutsche Industrie. Und für energieintensive Unternehmen ist das ehrlich gesagt auch alles keine Beruhigung. Viele, die im globalen Kontext wählen können, wo sie produzieren, die machen auch von dieser Wahl Gebrauch. Ja, und ich würde hier ehrlich gesagt auch gerne noch einen weiteren Aspekt in den Ring werfen, der bisherigen Regierung das Leben schwer gemacht hat. Und ich behaupte mal, der auch das Handeln der neuen Regierung beeinflussen wird.
Ja, gerne.
Geld. Geld ist wieder teuer geworden. Die Zinsen sind gestiegen. Ja, als die Ampelregierung anfing, waren wir ja noch in der sogenannten Nullzinswelt. Das ist seit 2022 vorbei, als die EZB, die Europäische Zentralbank, die Zinsen wieder erhöht hat. Verschuldung hat wieder einen Preis. Und dann kennt ja mittlerweile fast jeder in Deutschland das Thema Schuldenbremse und das dazugehörige Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das der Neuverschuldung verfassungsrechtliche Bremsen eingezogen hat. Diese beiden Aspekte haben dazu geführt, dass die Bundesregierung nicht beliebig Geld verfügbar machen kann für Projekte, die ihr wichtig sind. Wir müssen darüber hinaus befürchten, muss ich ehrlich sagen, dass die Staatseinkünfte sich nicht wie geplant entwickeln, wenn die Wirtschaft nicht schnell wieder auf die Beine kommt. Perfect Storm hatte ich das genannt. Und für mich ganz wichtig, lasst uns einfach die Debatte ehrlich machen und nicht die ganze Zeit mit der Suche nach Schuldigen und irgendwelchen eingängigen Narrativen verbringen. Idealerweise gilt das schon für den Wahlkampf, aber das ist wahrscheinlich zu viel verlangt.
Die neue Bundesregierung findet also eine sehr, sehr schwierige Situation vor.
Ja, und sie hat wenig Zeit. Auch wenn sie schnell zu richtigen Lösungen käme, sind die ja in den wenigsten Fällen über Nacht erfolgreich. Wer also allein die CO2-Emissionen als Messlatte für erfolgreiches Regierungshandeln nehme, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den kommenden Jahren enttäuscht. Aber es geht meines Erachtens um mehr. Es geht nicht darum, mit großer Wucht so weiterzumachen. Ein schlichtes Try Harder, ja, das wird nicht ausreichen. Wir müssen umdenken bei der Fortentwicklung der Transformation.
Was meinen Sie genau?
Ich meine, unsere Transformationspolitik muss sich fragen, ob sie sich nicht selbst transformieren muss. Try harder im Sinne von, wir brauchen mehr Windenergie, mehr Photovoltaik, mehr grünen Wasserstoff. So wird es allein nicht klappen. Weder für den Schutz des Klimas noch für unsere Volkswirtschaft. Ich bin überzeugt, eine Transformation kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie von einer starken Volkswirtschaft getragen wird. Und wir müssen die Kosten der Transformation im Griff behalten. Und ich vermute mal, mit diesem Startpunkt, da gehen dann alle noch munter mit. Aber wir müssen es auch mit Entschlossenheit umsetzen. Wie wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft wiederherstellen können, ist mindestens so wichtig wie Klimaschutz.
Sorry, Herr Möhring. Heißt das, Sie sprechen sich gegen den Vorrang von Klimaschutz aus? Ist das der Einstieg in den Ausstieg?
Schweres Geschütz, Frau Ahrens. Der Reihe nach. Also zum einen, ob es uns nun gefällt oder nicht. Die Transformation ist kein natürlicher Prozess, bei dem die Regierung ein paar Randbedingungen setzt und dann fällt uns die Dekarbonisierung marktgetrieben in den Schoß. Keine der wesentlichen neuen Technologien ist großflächig aus sich selbst heraus wirtschaftlich. Grüner oder blauer Wasserstoff, Windenergie und PV plus Stromnetz, Tiefengeothermie, neue Heizungstechnologien, sie alle brauchen Geld von außen. Viel Geld. Das ist die Realität. Wenn uns das Geld dafür ausgeht, dann haben wir letztlich viel gewollt, aber nicht viel gekonnt. Darum ist es so wichtig zu verstehen, wo die aktuellen Probleme unserer Volkswirtschaft sind. Und ich will das hier gar nicht verbinden mit den ebenfalls riesigen Herausforderungen rund um den Sozialetat des Bundeshaushalts und unter welchen Bedingungen wir die Schuldenbremse neu regeln sollten. Auch wenn wir es lange in Deutschland nicht mehr gehört haben. Hier wird das verfügbare Geld knapp. Wir müssen klug mit unseren finanziellen Ressourcen umgehen. Das entspricht übrigens auch unserer Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Das halte ich für eine zentrale kommunikative Aufgabe der neuen Regierung gegenüber der Gesellschaft. Transparent mit dieser großen Herausforderung umzugehen und dann auch die Bereitschaft beweisen, harte Entscheidungen zu treffen.
Unterstellen wir mal, diese Bereitschaft ist vorhanden. Was kann, was muss eine neue Regierung im Zusammenhang mit Transformation und Klimaschutz denn besser machen? Wo sind Schwerpunkte zu setzen?
Vielleicht mal mit Überschriften. Kosteneffizienz bei der CO2-Reduzierung, ganz wichtig. Heißt, die kostengünstigste Methode, die CO2-Ziele zu erreichen, gehört mitten auf den Tisch. Wenn wir das mit den vergangenen Jahren vergleichen, bedeutet das in der Konsequenz eine Vergrößerung des Lösungsraums und die Verabschiedung von Denkverboten und liebgewonnener Ideologie, um das mal platt zu sagen. Auch wenn es gänzlich unromantisch klingt, es geht um CO2-Reduzierung und es geht um Kosten. Auch daraus lassen sich meiner Ansicht nach Narrative entwickeln, die deutlich machen, wie man wettbewerbsfähig bleibt und pragmatisch das Klima schützt und die dann auch noch eingängig sind. Viele europäische Nachbarn machen uns das vor. Konsequente Ausrichtung an Klimazielen, nicht allein Fokus auf die politisch identifizierten Lösungen.
Aber bitte mit Beispiel, Herr Möhring.
Die vergangenen Jahre hier im Land waren noch geprägt davon, dass beinahe jede Lösung zur CO2-Reduzierung aus dem Ausbau von Wind und Sonne entwickelt wurde. Auch grüner Wasserstoff ist ja letztlich nichts anderes als die weitere Nutzung von erneuerbarem Strom. Das wird in dieser Absolutheit nicht fliegen. Das ist try harder. Das reicht nicht. Und ich will nicht sagen, dass wir nicht an der Stelle so weiterarbeiten, aber es gibt eben auch Themen, bei denen die Ampel, insbesondere Minister Habeck, durchaus den Lösungsraum verbreitern wollte. Ja? Beispiel Carbon Management, da wird es konkret. Hier liegt dem Parlament sogar ein Gesetzentwurf zum Kohlendioxidspeicher- und Transportgesetz vor. Schöner, sperriger Begriff. Ja? Also dieses Gesetz regelt die Abscheidung und den Transport und die Einlagerung von CO2. Es ist in seiner Ausgestaltung weiter hochgradig umstritten, übrigens auch bei den beiden verbliebenen Regierungsparteien, SPD und Grünen, ja, weil die eigentlich das Ganze nur als Ausnahme konzipiert haben. Und ich behaupte, selbst da nur zähneknirschend. Diese Argumentation erfolgt weitgehend ohne dass man analysiert hätte, zu welchen finanziellen Bedingungen CO2 reduziert werden kann. Ja, was sind meine Handlungsalternativen? Also diese Herangehensweise, sage ich ganz offen, die hinterlässt mich ratlos. Im Wärmemarkt vermisse ich bis heute eine vergleichende technische und volkswirtschaftliche Bewertung, ob nicht ein gesamtwirtschaftliches Optimum von Wärmepumpen und Tiefengeothermie gefunden werden kann. Was wir machen, ist breite Subventionierung von Wärmepumpen, jedenfalls solange wir da noch Geld für haben.
Helfen Sie mir, Herr Möhring, was meinen Sie damit?
Heizen mit Wärmepumpen, Luftwasserwärmepumpen, ist eine elegante klimaneutrale Lösung, wenn der Strom klimaneutral ist. Absolut. Aber Wärmepumpen benötigen grob 75%, mal mit dem dicken Daumen, ihres jährlichen Bedarfs im Winter, wenn der Strom aus Wind und PV ein knappes Gut ist. Geothermie, ob nun flach als flache Geothermie für Einfamilienhäuser oder als Tiefengeothermie für Nah- oder Fernwärmenetze, Geothermie ist ganzjährig verfügbar. Die Geothermie reduziert dadurch gerade im Winter den alternativ erforderlichen Stromverbrauch einer Luftwasserwärmepumpe, jedenfalls zu einem großen Teil. Ja? Und reduziert damit auch den insofern eigentlich erforderlichen Ausbau des Stromnetzes, wenn man nicht auf die Tiefengeothermie setzt. Wo sind diese Berechnungen? Was ich sehe ist, dass Tiefengeothermie bislang ein, muss man sagen, Schattendasein fristet, wenn es um staatliche Unterstützung geht, anders als bei Wärmepumpen. Ich sehe viel Lippenbekenntnis, also wir finden das gut, aber ich sehe wenig Action und wenig Geld. Das muss ich ändern. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, das ist gar kein Statement gegen die Luftwasserwärmepumpe. Wir brauchen beide Technologien. Es ist ein Votum für einen systemischen Ansatz bezüglich des Stromverbrauchs im Wärmemarkt.
Herr Möhring, ich nehme mit bisher. Keine Denkverbote bei der Transformation und harte Kostenorientierung. Ich habe neulich gelesen, dass wir es uns vielfach einfacher machen könnten, wenn wir uns ausschließlich auf den CO2-Preis verlassen und diesen systematisch erhöhen würden. Der würde dann automatisch den Umstieg auf eine bessere, klimaneutrale Technologie steuern. Das wäre doch mal ein denkbar einfaches Instrument ohne Denkverbote, oder?
Ja, absolut. Das wäre es. Fakt ist, dann müssten wir aber auch darauf vertrauen können, dass es als alleiniges Instrument richtig steuert. Und da kommen natürlich Fragen auf. Ja? Damit ich nicht falsch verstanden werde, ich bin ein echter Fan von CO2-Preisen. Also fossile Energie über CO2-Steuer oder Preise zu verteuern, um so den Weg zu klimaneutralen und erneuerbaren Energien zu ebnen. Die Idee dahinter ist, dass fossile Energieträger quasi aus dem Markt gepreist werden, ja, während die neuen Technologien dann wirtschaftlich attraktiv werden. Hört sich gut an. Vor allem geht es weg von kleinteiliger Subventionierung, was man auch gut findet. Fakt ist, und da werde ich skeptisch, wenn man sich das mal praktisch anschaut, ja, wo sind denn die Technologien, die wegen eines höheren CO2-Preises auf einmal wirtschaftlich attraktiv sind? In einer idealen Marktsituation mag das klappen. Aber die Realität sieht dann leider häufig mal anders aus bei kleinen und bei großen Verbrauchern. Industrieunternehmen haben doch nicht nur die beiden angesprochenen Alternativen. Sie haben eine weitere Alternative und die lautet, sie verlassen den regionalen Markt und investieren woanders, sei es in Nordamerika oder Asien. Ja? Das sehen wir doch bereits heute. Es wird doch nicht gewartet, bis wir in der Grundstoffchemie oder in der Stahlindustrie mit den grünen Produkten am Start sind und dann glauben, dass wir automatisch wettbewerbsfähig sind. Wir haben eben keine ideale Marktsituation für die CO2-Bepreisung, sondern wir haben regionale Besonderheiten und gegen die kann man auch nicht einfach aninvestieren.
Aber genau darum brauchen wir ja einen über Europa weit hinausgehenden CO2-Preis. Das wird doch auch gefordert.
Ja, und das wäre das perfekte Bild. Aber können wir uns darauf verlassen, dass er kommt? Wohl kaum, ja. Ich glaube, da wettet keiner drauf. Und damit bleibt letztlich die Wettbewerbsfähigkeit hier im Land in Gefahr. Da wird dann eben auch nicht investiert. Auch die Preisanpassung für CO2-lastige Importe über den sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism, tut mir leid, sperriges Wort, der mag auch nicht erfolgreich sein. Also dieses CBAM, das die Idee dahinter ist, Produkte zu verteuern, die aus dem Ausland nach Europa kommen und CO2-Emissionen aufweisen. Gute Idee, ne, wenn die mit den grünen Produkten hier im Wettbewerb sind. Und damit sollen dann für die Importe die gleichen Emissionspreise anfallen wie für die Produkte, die innerhalb der EU hergestellt werden. Alles prima. Ob das wirkt und ob wir sicher sein können, dass das nicht umgangen wird, ja, es wird hart für europäische Unternehmen, sich auf die Wirksamkeit zu verlassen, ja, und hier einfach weiter zu investieren. Viele von denjenigen, die die Wahl haben, werden mit den Füßen abstimmen. Da ist einfach das Vertrauen nicht mehr da. Und hier schnell für neues Vertrauen in die EU und auch in Deutschland zu sorgen, das wird eine große Aufgabe sein.
Sie sprachen aber auch die Kleinverbraucher an, wenn es um den Effekt des hohen CO2-Preises geht.
Ja, also Verbraucherinnen und Verbraucher hier in Deutschland sind, glaube ich, nach dem Heizungsgesetz hier maximal verunsichert. Und ganz ehrlich, ich tue mich auch schwer bei der Preislogik, dass wir sagen, wir machen fossile Energien künstlich so teuer, dass ebenfalls teure klimaneutrale Energien dann von zwei überteuerten Energieformen die preiswerteren sind. Also in der Situation muss der Staat für erträgliche Preise sorgen. Das wird nicht helfen. Es geht um Belastbarkeit von Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist dann auch nicht mehr ein echter Effekt des CO2-Preises. Und zur Auskehrung eines Energiegeldes in Deutschland, also da ging es ja darum, dass das Energiegeld bezahlt wird, weil CO2-Einnahmen da sind, dazu habe ich lange nichts mehr gehört. Das wird also alles nicht trivial. Die Energieversorgung der Menschen hier im Land wird erheblich teurer und die Investitionen müssen irgendwie gezahlt werden. Das ist eine harte Wahrheit. Auch hier gilt aus meiner Sicht, wir müssen die Diskussionen ehrlich machen und wir müssen sehen, dass wir die Kosten so weit wie es geht reduzieren.
Das klingt, als hätten wir eine Vielzahl großer und kostspieliger Themen auf dem Weg in die Klimaneutralität, ohne dass offensichtlich ist, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wiederherstellen. Lassen Sie mich nochmal zurück zur aktuellen bundespolitischen Situation kommen. Da müssen wir ja befürchten, dass die aktuellen Gesetzentwürfe nun gar nicht mehr durchkommen. Sie sprachen vorhin die Carbon-Management-Strategie und das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz an. Sollte das jetzt nicht noch irgendwie durchgedrückt werden, damit wir große Zeitverluste vermeiden? Ich würde ja befürchten, dass die neue Regierung erst im Sommer wirklich wieder handlungsfähig ist. Und selbst wenn die neue Regierung den Ball dann sofort aufnimmt, verlieren wir viele, viele Monate.
Ja, genau richtig. Wenn das jetzt beschlossen würde, wäre eine Menge Zeit gewonnen, ganz klar. Und ich glaube, wir hätten auch ein hervorragendes Signal in Sachen Carbon Management in Deutschland. Gerade auch in Richtung der großen CO2-emittierenden Industrie, die wieder Vertrauen in Deutschland fassen muss. Auch die Nordseeländer, die deutsches CO2 einlagern wollen und Projekte auf den Weg gebracht haben, die würden das absolut begrüßen. Also sehr gutes Signal. Aber ganz ehrlich, ausdrücklich nur Signal. Wir sind meiner Ansicht nach noch lange nicht fertig mit einer wirklich auch wirksamen CCS-Politik. Der Gesetzentwurf zu dem genannten Gesetz, der jetzt ja, wie gesagt, im Gesetzgebungsverfahren ist, der wird aus meiner Sicht nicht den Erfolg der Carbon-Management-Strategie sicherstellen. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Anfang, aber nur ein Anfang. Die neue Regierung wird daran weiterarbeiten müssen, auch wenn der Entwurf jetzt noch durchgehen würde. Und da darf es einfach keine Missverständnisse geben.
Wo sehen Sie denn den Arbeitsbedarf, mal in aller Kürze?
So knapp, wie ich das kann. CCS in Deutschland muss möglichst kosteneffizient betrieben werden, damit die großen Emittenten damit auch wirtschaftlich sinnvoll umgehen können. Dazu gehört, dass wir CCS auch für Industrien außerhalb von Zement, Kalk und Abfall aktiv zulassen und nicht zusätzliche Hürden aufbauen. Also jenseits von diesem hard to abate oder technically hard to abate. Das ermöglicht eine Skalierung von CCS in Deutschland mit entsprechenden Kostenreduzierungen. Ja? Und auch das gehört zur Wahrheit der Kosteneffizienz. Die große Zurückhaltung muss weg, was eine Einlagerung in Deutschland angeht. Wir können doch nicht, koste es, was es wolle, die CO2-Einlagerung allein unseren europäischen Nachbarn zuschieben. Ja? Das ist nicht kosteneffizient und es wird ehrlich gesagt auch nicht der deutschen Verantwortung gerecht, seine eigenen CO2-Emissionen auch selbst zu managen. Und last not least, Genehmigungsverfahren für CO2-Infrastruktur müssen so gestaltet werden, dass auch CCS als im überragenden öffentlichen Interesse eingestuft wird. Nur so können die erforderlichen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.
Also ein klares Votum für eine CO2-Einlagerung in Deutschland, Herr Möhring. Aber ja, das kann man ja von Ihnen als Repräsentant der Öl- und Gasindustrie wohl auch erwarten, oder?
Ja, das können Sie so sagen. Aber Fakt ist auch, die Öl- und Gasunternehmen in Deutschland, die schauen sich hier einfach die Lage an und die nehmen letztlich, was kommt. Die haben, das sind internationale Unternehmen, ja. Die haben Optionen in anderen Ländern, sei es in Europa oder in anderen Teilen der Welt. Und die verfolgen dann auch dort die CO2-Einlagerung. Aber ich würde den Push für die Einlagerung in Deutschland ehrlich gesagt auch von all denen erwarten, die ein kosteneffizientes Carbon Management in Deutschland etablieren wollen. Ja, angefangen bei den großen Emittenten, aber natürlich ehrlich gesagt auch von einer verantwortungsvollen Politik. Denn wenn CCS nicht fliegt, was sind die wirtschaftlich bezahlbaren Alternativen? Also mal sehen, ob sie sich auf den Weg machen für eine Technologie, die nicht nur Befürworter in Deutschland hat.
Zu Ihrer Rolle als Vertreter der Öl- und Gasproduzenten in Deutschland. Sehen Sie jetzt positiver in die Zukunft? Wir brauchen bezahlbares Erdgas und sicher auch Erdöl. Das müsste Sie doch ermutigen.
Ach, Franz, also wenn Sie damit den Wunsch nach mehr Gasproduktion in Deutschland meinen, ja, in der Tat sollte man davon ausgehen, denn die Gaspreise müssen runter und das wäre natürlich ein Weg, hier mehr zu produzieren. Aber zur Beurteilung gehört dann auch, dass die deutsche Politik, und ich meine hier wirklich nicht nur die Ampelregierung, dass die deutsche Politik in den vergangenen Jahren sehr zurückhaltend war, wenn es um mehr Gasproduktion ging. Ja? Ich würde mir wünschen, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass wir die heimischen Energierohstoffe in Europa brauchen, und zwar für bezahlbares Erdgas und auch zur Vermeidung von alternativ erforderlichen LNG-Importen, die dann eine Menge CO2 zusätzlich emittieren. Draghi, wie gesagt, das haben wir letztes Mal besprochen. Draghi war da sehr klar, dass wir das brauchen. Aber die deutsche Politik, die ist leider zu oft in einem Narrativ gefangen, wonach weniger heimische Förderung gut für das Klima sei. Ja? Auch da, vielleicht macht die neue Regierung da ja einen mutigen Schritt in die Energie- und Klimarealität. Wenn wir es klug anfangen in Deutschland, dann würden wir dem Bohrlochbergbau insgesamt in Deutschland auch mehr Raum geben. Also nicht nur Öl und Gas und Energiespeicher für Gas und Wasserstoff, sondern auch bei der Tiefengeothermie, bei CCS und auch neues Beispiel, letztlich bei der Gewinnung von Lithium. Ja? All das erfordert ein Umdenken in Politik und Gesellschaft. Was der Bohrlochbergbau leistet, hat viel mehr zu bieten für den Klimaschutz, als viele glauben. Schauen wir mal, ob die neue Regierung das aufgreift.
Herr Möhring, letzter Punkt. Trauen Sie der neuen Regierung zu, das Ruder in der beschriebenen Form herumzureißen?
Ja, abseits all dieser faktenbasierten Bewertungen, diese Frage, die Sie da stellen, das ist für mich die ganz große Herausforderung. Egal, wer die neue Regierung stellt, die Beteiligten, egal wer es ist, die sind selbst Teil der Historie unserer Transformationsbemühungen. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, wir machen eine schonungslose Bestandsaufnahme aufgrund der kritischen, superkritischen Randbedingungen, das erfordert eine Menge politischen Mut meines Erachtens. Erst recht, wenn die Konsequenzen letztlich frühere Entscheidungen anpassen werden. Wir werden Dinge anders machen müssen, als es bisher der Fall war. Und das bedeutet viele schwierige Diskussionen mit Akteuren, die in den vergangenen Jahren die Dinge hier im Land bestimmt haben. Und das meine ich nicht nur Politiker, damit meine ich auch NGOs und Verbände, die haben sich alle eingerichtet in ihren Kernnarrativen. Diese Debatten, die müssen wir dann auch gesellschaftlich im Interesse der Sache aushalten. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel für eine notwendige Diskussion. Meines Erachtens jedenfalls. Wäre es nicht sinnvoll, die Klimaschutzziele innerhalb der EU zu harmonisieren? Was bedeutet es eigentlich technisch und volkswirtschaftlich, wenn Deutschland daran festhält, 5 Jahre vor der EU klimaneutral zu werden? Und bitte echt nicht missverstehen, ich bin nicht gegen 2045 als deutsches Ziel. Aber dann sollte das auch dem EU-Ziel entsprechen. Sonst werden doch wir hier in Deutschland, in der größten Volkswirtschaft Europas, in eine Rolle gezwungen, die wir gar nicht erfolgreich ausführen können. Denn wir haben nicht die offensichtlichen Lösungen zur Erreichung der Klimaziele, die uns da an die Spitze setzen würden. Und innerhalb eines europäischen Marktes ist es, machen wir uns doch nichts vor, da ist es schlicht erforderlich, die Klimaziele auch grenzüberschreitend im Binnenmarkt anzugehen.
Und wenn all das nicht geschieht?
Wenn die neue Regierung, also nach dem Motto try harder, jetzt aber wirklich agiert, meinen Sie das? Ja, dann machen wir grundsätzlich so weiter wie bisher. Und wir werden meiner Ansicht nach in das ganz schwierige Fahrwasser geraten, das Arbeitsplätze und Wertschöpfung hier im Land in Frage stellt und auch den Erfolg der Transformation selbst. Mag ich gar nicht so weit denken. Ich hoffe sehr, dass die Politik nicht wartet, bis Kernstrukturen in Deutschland irreparablen Schaden genommen haben. Was mir da persönlich bleibt, ist meine optimistische Grundhaltung.
Vielen Dank, Herr Möhring. Ich freue mich, dass Sie optimistisch bleiben, hoffe aber gleichzeitig auch, dass wir bald etwas mehr Grund für Optimismus wieder haben. Für mich bleibt heute als zentrale Frage hängen, wie wird die neue Regierung die Wettbewerbsfähigkeit und Transformation integriert entwickeln und dabei die Kosten im Griff haben? Wir werden beobachten, ob die dafür erforderliche Härte tatsächlich an den Tag gelegt wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Hören Sie gerne wieder rein und empfehlen Sie das Energie-Update weiter. Bis zum nächsten Mal im neuen Jahr.